Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky. Wo Unterhaltung zu Hause ist.
Doris, ich sag's gleich vorweg, ich habe die letzte Folge Alien Earth zweimal schauen müssen. Erst um sie überhaupt zu begreifen und dann um sie zu verarbeiten.
Das verstehe ich total. Ich habe irgendwann aufgegeben, die Logik zu suchen und bin einfach mitgeschwommen. Das Ende war ja wirklich mehr ein Fiebertraum als ein greifbares Finale und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kenne ich mich immer noch nicht aus.
Ja, und genau deswegen holen wir uns heute Hilfe. Jemand, der sich mit Spannung, Atmosphäre und filmischer Sprache wirklich auskennt, ist heute bei uns. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die monströse Welt der Serien. Wir reden heute über Alien Earth. Nein, ihr habt kein Déjà-vu, liebe Hörerinnen und Hörer. Und unser Gedächtnis ist auch noch einigermaßen ausgezeichnet. Wir wissen, dass wir das schon einmal getan haben. Das war nach 4 Episoden. Jetzt ist Staffel 1 beendet. Und wir finden, wir müssen unbedingt noch einmal darüber reden.
Genau, und ich habe es schon angeteasert. Bei uns heute ist unser Xenomorph-Top-Experte, auf dessen Expertise wir zurückgreifen. Daniel Geronimo Prochaska ist bei uns im Studio, um uns die letzte Folge von Alien Earth zu erklären. Hallo, lieber Daniel.
Hallo, servus.
Ja, es sind viele Fragen offen geblieben am Ende. Daniel, du warst nach den ersten Folgen, wie wir alle, durchaus begeistert. Aber wie schaut denn jetzt dein Fazit am Schluss der ersten Staffel aus? Ist es so gut geblieben, vielleicht sogar besser oder schlechter?
Zwiegespalten. Mhm. Also ich bin ja ein Fan, wenn man viele offene Fragen hinterlässt und nicht jede beantwortet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zu viele offene Fragen sind. Also ich habe es geschaut und habe so gemerkt, okay, die vorletzte Folge war richtig stark. Die hat irgendwie echt so Elemente gehabt, wo ich dachte, das hätte auch eine letzte sein können, so gefühlt. Genau. Und bei der ganz letzten Folge war es so, wo ich dachte, okay, jetzt fehlt aber noch eine Folge. Also es war so ein Ende einer Staffel, wo ich das Gefühl hatte, da müsste sofort die nächste nachgeschossen werden, was ja nicht passieren wird gleich. Also ich denke mal, wir werden erst in 2 Jahren vielleicht wieder zusammensitzen und über die zweite Staffel reden. Und da habe ich gemerkt, dass so ein bisschen eine Enttäuschung auch mitgeschwommen ist in meinen Gefühlen. Obwohl sie toll ist, also sie hat wahnsinnig viele tolle Elemente, wir werden ja eh drüber sprechen, aber es waren einfach zu viele offene Fragen für mich am Ende.
Könntest du es vielleicht ein bisschen detaillierter erklären?
Ja, bei der vorletzten, fand ich, war dieses Geschwisterthema sehr stark und der Bruder von Wendy einfach wirklich so in dieser Pattsituation war, zu merken, okay, seine Schwester ist auch gefährlich, auch für ihn vielleicht sogar, und ich fand diesen Konflikt sehr spannend und in der letzten kippt es halt dann komplett und hat dann einfach, ja, ich finde, die vorletzte hat auch sehr viel gute Action-Szenen gehabt und eine gute Pace, und bei der letzten hat sich so ein bisschen verloren, finde ich. Also es war nicht so entschieden, okay, auf welchen Strang, welchen lösen wir jetzt ein, der auch irgendwie zu Ende erzählt wird.
Okay,
also
okay.
Es gibt einfach Stränge, wo ich das Gefühl habe, da hätten sie schon auch sagen können, okay, diesen Strang tun wir jetzt auch schließen, aber sie haben irgendwie alle offen gelassen.
Hast du dich gefürchtet?
Nein.
Es war nichts zum Fürchten dabei.
Nein, also ich fand, wie die Serie gemacht ist, braucht man, glaube ich, nichts sagen. Sie ist visuell wahnsinnig spannend und ich finde die Schauspielerleistung extrem toll und ich finde, sie hat extrem viel Splatter-Momente auch. Also weil wir ja bei der ersten Folge darüber geredet haben und ich gesagt habe, naja, da könnte noch mehr gehen. Das war dann schon in den letzten Folgen. War dann
das
schon,
wurde eingelöst
zumindest. Das wurde
zumindest
wirklich eingelöst.
Stichwort Kiefer.
Genau, ja. Das war richtig hart. Also es hat mich selbst überrascht, dass das so drin ist. Ja, und das so, ich glaube, als Alien-Fan von unserem Xenomorph fand ich, was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass eigentlich das eigentliche Alien, um das es geht, fast eine Randfigur geworden ist. Also mir ist so ein bisschen der Zauber genommen worden, weil irgendwie alle reden über das Schaf und das Auge und so, was jeder toll findet und ich auch. Aber irgendwie ist das so ein bisschen zum Nebendarsteller geworden, das eigentliche Alien.
Hast du dich denn gefürchtet, Doris?
Nein, erstaunlicherweise auch nicht, obwohl ich eigentlich sehr ängstlich bin, was Filme und Serien betrifft im Horrorgenre. Aber gefürchtet habe ich mich überhaupt nicht. Ich gebe dir recht, Daniel, also was jetzt das Resümee betrifft nach der letzten Folge, habe ich auch einige Kritikpunkte. Ich muss sagen, ich bin ja immer irgendwie eine Befürworterin der Verkürzung und der Verknappung. Ich finde, auch hier hätte man ein, zwei Folgen locker abzwacken können, um das Ganze noch ein bisschen zu verdichten. Was mir zum Beispiel wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, und das hat mich selber überrascht, weil ich die Figur eigentlich super finde und mochte, aber war Wendy. Dieses diese Kommunikation mit dem Monster, das war mir ehrlich gesagt zu sehr aufgesetzt auch, ja. Also das ist wirklich so, versteht es jetzt eh auch, ja. Wir sind Monster und auch die Guten haben das Monster, das Monströse in sich. Also das fand ich irgendwie ein bisschen platt, ja. Also das sind sozusagen so ein bisschen meine Kritikpunkte. Und Michael, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, ja. Wir stimmen überein, was Xenomorph betrifft. Ne?
Genau, also das war meine Enttäuschung irgendwie. Daniel, du hast das jetzt auch schon angesprochen, dass das Monster diese Nebenrolle bekommen hat. Für mich hat es auch total den Zauber verloren, weil gerade im ersten Film war ja das Spannende daran, dass man es nie so wirklich als ganzes Ding gesehen hat. Ich erinnere mich dann an die Szene in den Schläuchen im Raumschiff. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in der vorletzten oder letzten Folge war, wo sie durch den Dschungel rennen und dieses Ding halt wirklich als Ganzes sichtbar ist und man richtig merkt, da steckt ein Mensch in so einer Verkleidung und dann lässt sich streicheln.
Ja,
und also
streicheln, oder? Was soll das?
Ja, you lost
me. Es hat mich kurz an Jurassic Park erinnert.
Ja, albern,
also,
oder?
Also die Velociraptoren, die irgendwie durchs Feld laufen und irgendwie die ganze Einheit erledigt. Ja, wie du sagst, ich fand auch, der Zauber ist ein bisschen verloren gegangen. Ich meine, wir wissen, wie es aussieht. Das Design ist jetzt eh schon irgendwie hundertfach im Netz und jeder weiß, wie das Alien aussieht. Aber ich glaube, man hätte von der Inszenierung oder von der Spannung einfach wieder ein bisschen back to the roots und mehr auf Schock-Moments setzen müssen und wirklich auf ganz simple Sachen, weil im Dschungel das irgendwie offen zu zeigen, das war irgendwie so, hat mir auch irgendwie nicht so gefallen, leider.
Ja, und irgendwie überhaupt die zweite Hälfte der Staffel, da ist für mich der Spannungsbogen total abgefallen. Also ich war am Anfang hellauf begeistert und dann irgendwie war ich nicht mehr so involviert in das Ganze.
Naja, also diese Geschichten da, die es da gegeben hat, eben wie, ich nehme meinen Spickzettel her mit Slightly oder auch, wie hieß sie? Nips, das hat mich schon mitgenommen. Ich kann sagen, das habe ich eigentlich ganz interessant gefunden. Also sie auch mit dieser Figur, Mr. Strawberry, das war schon irgendwie ganz okay, fand ich. Oder?
Ich fand auch. Also Slightly war überhaupt irgendwie ein toller Strang.
Ja,
also
ja.
Auch mit seinem, ich habe jetzt den Namen vergessen, von seinem Buddy, die da dann die Leiche vom Arthur irgendwie durch den Dschungel tragen, der überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade passiert, was er getan hat. Und dieser Konflikt zwischen diesen, ich sage jetzt zwei Kindern, was er ist, fand ich irgendwie, der dann ein größeres Schuldgefühl hatte als der Slightly eigentlich. Den Strang, den fand ich extrem emotional. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, dass ich am Ende der Staffel so, es gab irgendwie keine Figur, wo ich jetzt irgendwie so mitgefiebert habe, weil du auch Wendy gesagt hast, wo ich sagte, okay, irgendwie, man braucht irgendwie einen Anker, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt wissen, was passiert mit dieser Figur.
Total,
und
ja.
Das hat so, und da war Slightly, finde ich, noch so einer der Figuren, die mich noch am meisten irgendwie berührt hat, seine Geschichte.
Ja, aber jetzt kommen wir zur letzten Folge und vorweg, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden spoilern. Also wenn ihr die letzte Folge noch nicht angeschaut habt, holt das nach und kommt zurück zu uns. Daniel, gleich in der ersten Minute sehen wir die totale Eskalation. Explosionen, aufständische Hybride, Boy-Kavalier in Panik. Wie würdest du denn den Einstieg filmisch deuten? Im Vergleich jetzt auch zu den Episoden davor, die ein bisschen stiller waren. Ist das ein bewusster Bruch mit dem Ton?
Ich glaube schon, das ist so wie bei einem Film der dritte Akt einfach.
Ja.
Also es ist einfach, jetzt geht's richtig zum Showdown hin und die ganze, eigentlich kann man ja sagen, dass die letzten zwei Folgen der letzte Akt sind, weil auch in der vorigen Folge auch schon sehr viel Action war und ich finde, das haben sie schon dann konsequent durchgezogen, was ja auch dafür spricht, dass Noah Hawley da schon irgendwie eine gute Struktur jetzt, was jetzt einfach so der Ablauf der Serie ist, geschaffen hat, finde ich.
Und wir sehen Wendy in der Kommandozentrale. Sie übernimmt das System, schaltet Boy-Kavalier aus und übernimmt buchstäblich die Kontrolle. Was bedeutet dieser Moment für dich? Ist sie jetzt die Retterin oder die Usurpatorin oder was ganz anderes?
Naja, das ist ja eh einer der Knackpunkte im Plot, den ich beim Schauen, wenn man sich die Frage irgendwann stellt, glaube ich das, dann merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Das war, ging mir beim Schauen so, wo ich dachte, okay, entweder Boy-Kavalier ist so naiv, dass ihm nicht bewusst wird, dass die das irgendwann machen können, weil warum sie auf einmal die komplette Kontrolle übernehmen kann und er quasi keinen Reset-Knopf hat, hat mich so ein bisschen irritiert, dass er da keinen irgendwie Safe-Button hat und sagt,
doch
er kann
so
dir
das
jetzt
Genie
quasi einfach den Körper
Volltrottel eigentlich.
Ja, total. Also ich meine, da kann man vielleicht sagen, in seiner Überheblichkeit, dass er dachte, er kann diese Kinder immer kontrollieren. Ja, da habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Ich meine, eigentlich hat quasi Boy Cavalier ja Monster erschaffen in einer Form. Und was ich interessant fand, dass es ja doch immer Kinder sind, noch immer. Das vergisst man, finde ich, immer mehr im Laufe der Serie, dass da immer Kinder sind. Und das fand ich, in der letzten Folge hat man es schon wieder gespürt, diese Naivität und wie sie agieren, dass dann wieder diese Kinder, die man in der ersten Folge oder in den ersten paar Folgen gesehen hat, wieder mehr spürt. Weil ich fand, so in der Mitte habe ich auch gemerkt, ah ja, das sind ja Kinder, weil sie es dann teilweise gar nicht mehr so gespielt haben. Ja, ich finde, das war schon ein spannender Moment jetzt. Was passiert jetzt? Also was haben jetzt diese Kids vor? Und wie übernehmen sie jetzt die Kontrolle über diese Insel? Und parallel kommt ja auch Yutani auch noch.
Genau.
Und dieser Strang, das fand ich schon sehr spannend. Und das war ja das, was mich dann ein bisschen gestört hat, dass der gar nicht eingelöst worden ist am Ende.
Also er sitzt in der Zelle, wo die Hybriden eingesperrt waren und Wendy liest ihm die Leviten. Was hat das zur Folge?
Naja, dass sie quasi sich gegen ihren Schöpfer halt stellt. Also ich finde, das war so ein bisschen das Emanzipieren oder in die Pubertät kommen und sich gegen die Eltern auflehnen. Das war so ein bisschen die Metapher dahinter, weil ja auch mal Peter Pan mitschwingt und so. Und ich finde jetzt die Lost Boys mit Wendy halt quasi jetzt wirklich, da haben sie schon eingelöst, dass jetzt dann der Boy Cavalier wirklich zum Hook geworden ist und nicht der Peter Pan, der er gern wäre. Und die Kids jetzt wirklich diese Insel quasi erobern wollen und sich die ganzen Erwachsenen einsperren. Also das fand ich ganz schön, dass sie das schon zu Ende geführt haben, diese Peter Pan-Referenz. Die schwingt da schon sehr mit, finde ich. Ja.
Es ist ja auch eben dieses Insel-Dasein, diese Inselpräsenz, das geht sehr nahe zu Peter Pan, nicht?
Ja, total. Also es fehlen jetzt nur noch die Piratenschiffe, die da anlegen. Die kommen ja quasi eh mit Yutani halt geflogen.
Ja.
Aber ich finde, das hat er schon sehr konsequent durchgezogen, Noah Hawley.
Das Peter Pan-Motiv ist auch etwas, worüber ich sprechen möchte. Warum gibt es das eigentlich? Ich meine, diese Synths und Hybriden und so, diese Thematik der Vermischung von Mensch und Maschine gab es schon in allen Filmen. Ja. Aber diese Märchenmetapher ist neu. Und ich frage mich, wie ist da die Verbindung zum Alien-Universum? Warum hat man genau diese beiden Motive zusammengenommen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, dass Noah Hawley irgendwie verstanden hat, dass Märchen immer funktionieren. Also ich meine, wir werden ja großgezogen mit Märchen und die Geschichten immer sehr oft sehr einfach gestrickt sind und eigentlich immer um die grundemotionalen Themen halt gehen. Erwachsen werden, Ängste, vor was habe ich Angst? Und da passt das Alien halt ganz gut rein, weil Kinder haben halt Angst im Dunkeln, haben halt Angst irgendwie vor Monstern und so. Und ich finde, er hat diese zwei Sachen ganz gut kombiniert, dass er wahrscheinlich den Ansatz, ich habe jetzt da keine Interviews von ihm gehört, was jetzt wirklich diese Peter Pan-Referenz ist. Ich habe nur eins gehört, wo er gesagt hat, er hat bewusst das Buch davor noch mal gelesen und einfach gemerkt hat, dass wie bei vielen, auch bei den Grimme-Märchen, einfach sehr viel Horror drin steckt. Und ich glaube, das war so sein Element, wo er dachte, okay, er kann diese zwei Sachen verbinden. Und ich finde, das macht doch die Serie, wenn wir auch wieder was Positives sagen, sehr besonders, dass er diesen Mut hat, das Alien-Franchise einfach so ein bisschen neu zu denken, weil wir hätten wahrscheinlich auch draufgehauen, wenn er alles Copy-Paste gemacht hätte. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen in der Serie so, dass die Folge, was ist es, 4 eigentlich ein Remake von Alien ist.
Im Raumschiff, genau.
Ja. Also das ist so, das haben wir alles schon gesehen.
Aber das war super. Genau das war wirklich eine coole Folge. Ja.
Total, aber da glaube ich, wissen wir alle, das hätte über eine ganze Staffel nicht gehalten, wenn das nur das gewesen wäre. Und ich finde, dieses kindliche Denken und die Angst vor Monstern, die wir alle als Kinder gehabt haben, hat er, finde ich, sehr gut kombiniert.
Ich sehe schon, wir sind vielleicht am Ende unseres Gesprächs ein bisschen versöhnter mit dem Gesamten. Ja.
Ja, und guter Einblick, weil ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, warum sie das irgendwie eingeführt haben, dieses Peter Pan-Motiv. Und finde ich spannend, was du dazu sagst. Ich dachte dann, vielleicht geht es auch ein bisschen um diese vermeintliche Kontrolle oder das Kontrollthema zieht sich ja auch durch. Mhm. Und man spürte dann auch eben, Stichwort Kiefer, die grausliche Szene, also die Kinder oder die Kinderbewusstsein, die diese Superkörper nicht unter Kontrolle haben. Und Yutani, die halt auch diese Aliens nicht unter Kontrolle hat, aber alle denken, sie hätten alles unter Kontrolle. Und Boy Cavalier, also dass da irgendwie diese Verbindung auch irgendwie vielleicht gemacht werden kann zwischen Alien und Peter Pan.
Total. Ich habe ja nochmal Peter Pan, den Film mir angeschaut, weil ich habe ja einen Sohn, der 4 Jahre alt ist und habe mir den alten angesehen. Und ich meine, das Spannende ist ja, wo wirklich Boy Cavalier welche Figur wirklich repräsentiert, weil es gibt sogar, mir ist nochmal aufgefallen beim Schauen von Peter Pan, dass ja Peter Pan ja auch eine Figur ist, die nicht so gut eigentlich immer ist und die total struggelt mit dem des Erwachsenseins. Und es gibt ja die Szene, wo der Hook irgendwie an der Klippe hängt und unten das klassisch das Krokodil kommt mit dem Ticken und er weitermacht und sogar Wendy schreit, nein, hör bitte auf, es ist genug, und er fällt dann runter und ist dann eher sehr spielerisch gemacht, aber man merkt, dass diese Zwiegespaltenheit, die Peter Pan ja hat, dann doch viel in Boy Cavalier drinsteckt.
Ja, und der ja auch eigentlich Wendy entführt, oder? Also man könnte es auch als Kidnapping-Geschichte lesen. Ja. Irgendwie das
Mädchen.
In irgendeiner Folge hatte Boy Cavalier auch so ein grünes Outfit an. Da dachte ich mir, okay, das ist mir jetzt schon zu plakativ irgendwie Peter Pan-Cosplay.
Ja, stimmt.
Ich möchte auch noch kurz über Kirsch reden und sein Doppelspiel. Der bleibt bis zuletzt recht undurchschaubar. Er rettet, verrät und verhandelt gleichzeitig. Was sagst du denn zu dieser Figur im Finale? Ist er für dich der letzte Pragmatiker oder so das personifizierte System?
Also vorweg ist für mich die spannendste Figur.
Ja.
Also auch eigentlich der geheime Hauptdarsteller. Deswegen, Doris hat ja vorher gesagt, dass die Wendy ist leider nicht so präsent, wie man es sich gewünscht hätte. Finde ich, der Timothy Olyphant stiehlt ja schon ein bisschen die Show. So vom. Ich habe mir da Gedanken gemacht, weil ich gestern auch nochmal natürlich ein bisschen reingeschaut habe und so, und da muss man natürlich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, was kommt noch oder könnte noch kommen, und weil man ja diese 5 Konzerne ja immer ein bisschen im Hintergrund hat, und man hat jetzt bis jetzt ja nur Yutani irgendwie gehört und Prodigy, aber es gibt ja die wichtigste eigentlich noch Wayland, und ich mir gedacht habe, vielleicht ist er ein Spion oder hat was mit Wayland zu tun und gar nicht nur mit Yutani, also vielleicht gibt es da ja. Weil er ist so undurchschaubar, und ich glaube, es kam mir auch vor, dass ich in der letzten Folge auch dachte, für wen ist er jetzt eigentlich? Weil er hilft dann wieder, dann sabotiert er was. Er hat ja von Anfang an mitbekommen, dass die Kinder jetzt gerade rebellieren, wie sie ja zurückfliegen auf die Insel und so. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, irgendwas muss eine andere Agenda sein, wie jetzt ein Doppelspion oder so vielleicht, weil er wird nicht allein handeln, das glaube ich nicht.
Ich tappe völlig im Dunkeln, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja jedes Mal so, ich denke, okay, also jetzt hilft er. Und dann aber wieder doch nicht, ja. Also es ist, aber und für wen tut er das, ja?
Mich erinnert schon sehr an Michael Fassbender in Prometheus und Covenant irgendwie so, der ja auch seine eigene Agenda hatte, aber auch unabhängig da handelt. Also so habe ich das ein bisschen verstanden.
Ja, also irgendeinen Plan hat, aber man hat schon am Anfang gemerkt, ihm interessieren diese Aliens, weil er ja auch dran forscht und so, aber was jetzt wirklich seine Agenda ist, was er jetzt dann vorhat, oder wollte er dieses Chaos einfach sehen, was passiert, wie sich die alle irgendwie zerfleischen gegenseitig, weil er hat es ja darauf angelegt, dass die auch alle aufeinandertreffen, weil er wusste ja, dass Morrow kommt, er wusste, dass Yutani kommt, und hat ja seinem Boss quasi nicht vorgewarnt. Also.
Und er ist ja auch irgendwie die alte Generation, das alte Eisen, oder? Im Vergleich zu den Hybriden. Also vielleicht geht es da auch um so eine pubertäre Trotzreaktion oder sowas.
Ja, das ist ja immer so die Frage. Ich glaube, es kursiert auch im Netz oder auch immer diese Frage, ob das nur Maschinen sind oder steckt da doch ein bisschen eine Seele drinnen. Also das ist ja auch nie ganz so geklärt.
Ich weiß nicht, ob das immer nur ein Wunschdenken ist, ja, dass die Seele haben. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das nicht gerne sehen würden wollen, dass die Maschine eine Seele hat, generell und ganz grundsätzlich. Was ist mit dem Hermit? Nicht Kermit, sondern Hermit, der Wendy gleichzeitig ja bewundert und aber auch fürchtet. Wie würdest du seine Rolle interpretieren? Genau, gerade zum Schluss, vorletzte Folge, sehr zentral, wo er wirklich auch eine entscheidende Rolle spielt, ist er sowas wie die menschliche Stimme im Chaos oder einfach nur ein tragischer Mitläufer in einer neuen Tyrannei, die Wendy jetzt gerade dabei ist zu errichten? Und ist er genau deswegen stark, weil er seine Schwester an der Seite weiß?
Ich glaube, er ist der einzig gute, also es ist wirklich die einzig gute, positiv besetzte Figur in der ganzen Geschichte. Also weil du menschlich gesagt hast, ich glaube, er ist der positive Part des Menschlichseins, und er ist auch im System, ich meine, es wird ja in Romulus ja auch angeteased, wie dieses System mit Kolonien funktioniert, weil er ja eigentlich Medizin studieren wollte, aber nicht konnte, weil er diesen Vertrag bei dem Konzern hat und so. Und er ist ein Gefangener des Systems, der eigentlich nur raus möchte und ein normales Leben führen möchte in diesem Chaos. Und deswegen mag ich die Figur auch sehr gern, weil sie wirklich so einer der wirklich sehr reinen Figuren ist in diesem ganzen Ensemble, die quasi keinen Dreck am Stecken hat oder wo man denkt, er spielt jetzt irgendein Doppelspiel, die ist sehr, ich finde, sehr klar gezeichnet. Und das finde ich auch gut, dass es ihn gibt. Und ich glaube, dieses Familienthema, Geschwister, Blutsverwandtschaft und Geschwister halten zusammen, ich finde, das war ja in der Folge 7 so toll, dass dieser kurze Zweifel, okay, es ist noch meine Schwester, aber sie ist in einem Körper, der wahnsinnig viel Schaden anrichten kann und er ist ja eigentlich der ältere Bruder und sie zu retten, weil sie ja auf dieses Boot flüchten wollen und man immer merkt, er will sie eigentlich aus diesem negativen Einfluss rausziehen und das ist auch wieder was Gutes an der Serie, dass er einfach diesen Moment verpasst einfach. Also hätte sie wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, eine Folge früher rausziehen können, hätten sie dieses Happy Life vielleicht haben können, aber es kippt dann halt, wo sie dann anfängt, irgendwie durchzudrehen und ihre Macht halt irgendwie bekommt. Und ich glaube, das macht ihm wahnsinnige Angst auch.
Hat das was mit Ripley zu tun?
Ja, stimmt. Also dieses Naive ein bisschen, dieses, ich weiß gar nicht, was da alles gerade passiert und ich will eigentlich nur aus Liebe handeln und irgendwie da rauskommen. Stimmt, das hat sehr viel. Das ist schon eine anspannende Replay, stimmt eigentlich, ja?
Noch ein persönlicher Moment.
Ja, Wahnsinn. Am Ende sind wir total begeistert. Apropos begeistert, wir waren nach der ersten Folge, also nach unserer ersten Folge, waren wir sehr angetan vom Schaf. Hat uns sehr beeindruckt. Hat das Schaf halten können, was es versprochen hat?
Ja, schon.
Rechnerisch schon.
Schon, ja. Also ich meine natürlich die Szene, die ist schon eine, und das muss man auch wieder der Serie zugute halten, dass es einfach so in sich Szenen gibt, die schon sehr legendär jetzt schon sind. Also die Szene, wo einfach dieses Schaf in diesem Käfig ist und Boy Cavalier irgendwie gegenüber sitzt und mit diesem Schaf kommuniziert und das dann sprichwörtlich am Boden scheißt als Antwort, so finde ich schon sehr, also eine einprägsame Szene. Und da komme ich wieder zurück, dass das einfach viel mehr Spannung hat als unser Xenomorph irgendwie oder interessanter ist einfach, finde ich.
Ja.
Ich finde, die logische Konsequenz ist ja, dass das in irgendeiner späteren Staffel Boy Cavalier befällt, oder? Also auf das warte ich irgendwie.
Das Schaf.
Das Schaf, das Auge, ja.
Ach so, das Auge.
Ja, das stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Das wird wirklich, er wollte es einem Menschen geben. Es ist ja dann auch am Ende passiert mit Arthur, das ja auch eine Figur ist, die ich sehr mag, die ja auch sehr positiv besetzt ist, der ja wieder Vater der Kinder ist und recht schnell oder zu spät merkt, dass das alles in die falschen Wege läuft und dann. Deswegen mache ich das Nips-Strang gern, weil er eigentlich nur Opfer ist, weil der Nips wollte natürlich nicht Arthur umbringen, er musste es ja dann tun, um seine Familie zu retten. Aber das wird natürlich spannend in der zweiten Staffel, wenn dann dieses Alien mit dem Körper vom Arthur herumrennt und wie Intelligenz dann wirklich ist.
Nips ist sie, nicht?
Sie, genau, die Buchhaltung.
Slightly. Meine ich, genau.
Bei unserer letzten Folge hast du ja verschiedene filmische Einflüsse wie Blade Runner auch ins Treffen geführt. Sind dir da jetzt im zweiten Teil oder bei der letzten Folge noch weitere aufgefallen?
Ja, bei der letzten nicht, das war aber davor, vor allem, wo ja ein bisschen die Welt mal kurz angeteased wird. Da gibt es ja dieses Treffen zwischen Yutani und Boy Cavalier. Da finde ich, da hat man so ein bisschen Anleihen von Blade Runner gespürt, wo so verhandelt wird. Wie, also merkt man, da gibt es anscheinend Regeln, weil sie sich ja treffen und diesen Mediator dazwischen und ich finde, da habe ich so Blade Runner Vibes gespürt, aber ich finde es ein guter Mix. Ich finde, was ich sehr mag, das haben wir auch letztens geredet, dass es schon die alten Alien-Filme sehr huldigt, in dem diesen 70er-Look halt eben ist und wie klar es erzählt ist und was man dann wieder auch dann trotzdem zugute halten kann, dass er auch schon eine eigene Handschrift auch hat. Also ich finde jetzt nicht, dass es jetzt ein billiger Abklatsch ist von, was wir schon gesehen haben. Also außer das Design von diesen Set-Pieces oder so, ist einfach total Alien. Ich finde, es fehlt mir zu wenig, um jetzt Blade Runner weiterzuführen. Da hätten sie noch mehr auf die Figuren eingehen müssen und auf dieses ganze KI-Ding. Wann ist eine Maschine und wann ist ein Mensch ein Mensch? Das hat sich ein bisschen verloren, finde ich, in der Serie. Das war ganz am Anfang, wo wir über Nips geredet haben, die dann glaubt, schwanger zu sein. Das fand ich recht spannend, was das macht, weil diese Frage sich ja bei Blade Runner ja die ganzen Androiden oder ja auch stellen. Und das rückt immer mehr in den Hintergrund. Deswegen würde ich schon sagen, dass es dann sich am Ende mehr Richtung Alien-Franchise entscheidet.
Und Jurassic Park.
Jetzt. Ja, genau, ja. Der Dschungel macht's.
Die letzten Worte von Wendy sind, jetzt sind wir am Zug, sehr bedrohlich. Ist es der Beginn einer neuen Unterdrückung? Sitzt sie jetzt sozusagen mit den Füßen am Tisch und bedient die Regler?
Ja, also sprichwörtlich, weil sie ja wirklich die Insel unter Kontrolle hat. Und das haben sie ja wieder geschickt gelöst, dass es eine Insel ist. Somit kann man sagen, okay, die werden vielleicht nie runterkommen von dieser Insel, aber auf dieser Insel kommt man wieder zurück zu Peter Pan, dass die Lost Boys sich gegen die Erwachsenen stellen und das wird wahrscheinlich auch dann hoffentlich in weiterer Folge dieser Kampf sein, der Kampf der Generationen auch und der Emanzipation der Figuren.
Mhm. Der Titel der Folge lautet The Real Monsters. Wer sind für dich am Ende die echten Monster? Die Aliens, die Menschen, die Kinder oder generell das Streben nach Macht und Kontrolle selbst?
Das Letztere, also die Schöpfer. Also ich finde, das ist ja diese Anspielung, die wir, glaube ich, auch im ersten Gespräch hatten, was die Tech-Milliardäre betrifft und so, dass das die Creator eigentlich die Monster sind, weil das sieht man ja, dass ja der Boy Cavalier hat ja wirklich nur den Gedanken gehabt, Geld zu machen und gedacht, er kann einfach bestimmen über Menschen, hat vergessen, dass das halt Menschen sind und keine Maschinen. Und im Endeffekt, was natürlich schön ist, dass man sagen kann, es sind alles Monster, weil auch die Aliens auf eine Art und Weise Monster sind, aber ich finde so, die wahren Monster sind die Schöpfer. Und jetzt ist die Frage, ob die Kinder dann in der zweiten Staffel quasi zu Monstern werden, was ja auch schon ein bisschen angeteasert worden ist, ja.
Ja, was glaubst du denn konkret? Wie geht's weiter? Was erwartet uns in Staffel 2?
Naja, dadurch, dass es so offen endet, ist es ja für uns jetzt schön zu spekulieren, ja, weil es ist in, glaube ich, alle Richtungen möglich. Ich meine, Yutani ist gerade am Anflug gewesen. Ich habe so ein bisschen auch im Netz ein bisschen herumgeschaut und da gab es eine Theorie, die ich ganz spannend fand, ist, dass Yutani es sich wahrscheinlich dann doch Wendy wieder mehr in den Fokus rücken wird als Hauptfigur, weil Yutani möchte ja immer noch in Xenomorph haben und das Alien. Das zieht sich ja dann auch bei Nostromo und so durch, weil da gibt es ja dann eben Alien 1, da wird dann der Weg auf einmal verändert von dem Schiff und vielleicht endet die zweite Staffel hoffentlich mit einem direkten Übergang, wie es bei Star Wars ja auch war mit Rogue One, dass das dann übergehend ist, dass du quasi vielleicht Ende der zweiten Staffel dann gleich in Alien schauen möchtest. Dass, denke ich mal, Yutani probieren wird, Wendy für sich zu gewinnen, weil sie weiß, Wendy ist die, die das Alien kontrollieren kann. Und ich denke mal, dass Yutani und Boy Cavalier versuchen, Wendy zu schnappen und die Lost Boys, und der Wendy hat dann die Macht oder so. Also
okay.
Wir wissen ja auch noch immer nicht, warum sie mit dem Alien kommunizieren kann. Über das haben wir auch letztes Mal schon spekuliert. Also das wird hoffentlich auch irgendwann mal eingelöst, was da los ist.
Ja, wir haben glaube ich, geredet auch über Arrival und Denis Villeneuve, sein Arrival-Film, dass das ja auch... Das finde ich wieder ein bisschen eine Schwachstelle, dass das halt einfach für mich so ein bisschen eine Behauptung ist, dass sie da über Kilometer irgendwie mit dem Alien, das auf der anderen Seite der Insel ist, irgendwie mit ihren Rufen da das herholt und sofort das Alien wie so ein Terminator quasi alles erfüllt, was sie möchte. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat eben diesen Zauber des Aliens.
Ja.
Ich hätte es spannend gefunden, dass sie es probiert und vielleicht das Alien es einmal macht, aber dann sich auch gegen sie stellt und merkt, dass das Alien schon auch einen eigenen Willen auf eine Art und Weise hat. Und da haben wir ja auch, glaube ich, die Theorie gehabt, ob sie als Königin gesehen wird für diese...
Genau,
das ist so ein klassisches Plothole, was mich ein bisschen gestört hat, dass sowas nicht dann eingelöst wird am Ende, weil das hätte es schon haben müssen, dass man zumindest irgendwie versteht, warum kann die mit dem reden.
Ja, es ist so ein bisschen die Entzauberung des Xenomorph.
Es wird so ein Hund halt, der dressiert wird.
Schon.
Und das macht es irgendwie nicht mehr so unberechenbar, weil jetzt kann man ja behaupten, also es wirkte wie Frequenzen oder wie Wendy kommuniziert. Und wenn das jetzt so einfach ist, ein Alien so unter Kontrolle zu bringen, dann brauchen sie ja nur noch irgendwie die Frequenzen ein bisschen drehen und können das irgendwie in Armada schaffen.
Und das ist schon groß, also das ist schon ein großes Vergehen. Ja? Das darf man nicht kleinreden, ja? Wenn wir jetzt sozusagen...
Doch nicht so versöhnlich.
Nein, doch nicht so versöhnlich. Ja? Daniel, wie würdest denn du sagen, beeinflussen dich solche Arbeiten in deiner Tätigkeit als Regisseur? Ich meine jetzt nicht unmittelbar von die unabsichtliche Entführung, aber vielleicht auch, ja, weiß ich ja nicht.
Ja, ich meine, ich schaue wahnsinnig viel gern, weil es ja auch mein Beruf ist und ich gerne, was ich vorher auch angeteased habe, wenn ich was schaue und mir keine Fragen stelle oder mich was nicht rausreißt, dann merke ich, dass es gut ist, weil dann bin ich kein Filmemacher, sondern bin ich genauso ein Zuseher. Aber wenn ich als Filmemacher anfange, irgendwie drüber nachzudenken, dass irgendwas nicht stimmt oder mich irritiert, dann stimmt auch irgendwas nicht meistens. Und dann fange ich an, drüber nachzudenken, wie haben sie das gedreht, wie schaut der Shot aus, da haben sie einen Zoom verwendet. Aber wenn man so in der Geschichte drin ist, dann fallen mir diese ganzen technischen Sachen nicht auf. Ich habe mir natürlich dann, wie ich die Serie fertig geschaut habe, ganz viel Making-of und Behind-the-Scenes auf YouTube angeschaut, weil ich natürlich wissen wollte, wie die gearbeitet haben. Und was ich toll finde, dass sie sehr viel Practicals verwendet haben, also das, was du vorher gesagt hast, dass man natürlich leider manchmal sieht, dass da ein Mann im Kostüm herumrennt, finde ich aber immer noch charmanter als irgendein CGI-Monster,
ja,
das dann irgendwann schlecht altert. Das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, dieses auf wirklich echte Sets zu drehen und eine Haptigkeit zu schaffen, das finde ich schön, weil es gab ja die Phase bei auch den alten Star Wars Filmen, wo sie gefühlt nur noch in irgendwelchen grünen Räumen gedreht haben, wo es nie eine Tiefe gibt. Und auch, dass es sehr, sehr klassisch erzählt ist. Ich bin ja ein Fan der 70er, also was inszenatorisch betrifft. Und was einer meiner Lieblingselemente in der Serie sind, die ich jetzt auch in der Serie, die ich gerade drehe, auch einbaue, aber nicht aufgrund der Serie, sondern weil ich das Stilmittel gern habe, sind Blenden. Also diese langen Blenden, wo so eine fast psychedelischer Score manchmal ist. Und es gibt diese, ich glaube, in der letzten Folge, wo sie wieder die Rufe macht und du siehst in dieser Höhle die lange Überblendung, diesen Schattenriss von dem Alien, das sind so fast poetische Bilder, also die mag ich wahnsinnig gern. Und das hat mir dann aber auch am Ende ein bisschen gefehlt, dass sie da nicht mehr auf die Poesie gegangen sind. Es war dann sehr klassisch, wir müssen jetzt eine Pace liefern, die Action, Action, Action ist. Und da ist ein bisschen für mich, sind die Charaktere verloren gegangen und die Emotionen vor allem.
Und im Moment drehst du gerade was, wenn ich fragen darf?
Das Vergessen mit der Julia Koschitz. Ich habe jetzt noch 13 Drehtage und da geht es ja um eine demenzkranke Polizistin, die ihre vermisste Nichte sucht, die seit 6 Monaten verschwunden ist. Und da ist es so, dass natürlich die Zeit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tickt, dass sie, bevor ihre Demenzerkrankung so schwer ist, dass sie nicht mehr arbeiten kann, noch den Fall löst.
Und gab es etwas von Alien, also jetzt nicht vielleicht doch erzählerisch, aber auch ästhetisch, was du dir da genommen hast für den Film?
Na, jetzt? Wie ich vorher gesagt habe, es bestätigt sich, dass Blenden einfach schön sind.
Okay.
Also ich finde, Blenden sind so immer noch ein Mittel, was auch Terrence Malick und auch Scorsese und alle diese Filme aus den 70ern gern machen, um Zeit vergehen zu lassen und ein Zeitgefühl verschwimmen zu lassen, was in unserer Serie auch wichtig ist, weil es ja um Demenz geht, dass dann so Ebenen, Layers übereinander liegen und man oft nicht mehr weiß, ist das jetzt real oder ist das noch echt.
Also das ist das tatsächlich, was du, wo du dich erinnert hast, ja, das magst du gerne und das nehme ich jetzt da rein.
Genau, weil toll. Der große Unterschied zu Alien, die Inszenierung ist ja super straight, also das heißt, die haben wirklich sehr Tracking-Shots, heißt die wirklich Dolly-Fahrten, ruhige Kranfahrten, das ist alles sehr gestaged und fast eingerahmte Bilder und in unserer Serie haben wir das Konzept entwickelt, alles aus der Hand zu machen und Steadicam, also alles sehr bewegt, das ist dann der große Unterschied zu dem und das ist auch aus meiner Comfortzone gehen, weil ich liebe das, wie es Noah Hawley da inszeniert hat bei Alien, ich mag eigentlich dieses Getragene und sehr Grafische und immer alles center-framed und es muss immer alles genau sitzen. Und jetzt bei unserer Serie haben wir uns da schon ins Gegenteil entschieden, ein bisschen dreckiger zu sein und nicht so alles gestaged zu haben, sondern alles aus der Hand und ein bisschen Freestyle zu haben. Ja.
Wann wird sie kommen?
Im Herbst nächsten Jahres.
Aha, genau. Okay, dann schauen wir schon gespannt voraus. Ja. Ich habe noch 2 Empfehlungen, weil du jetzt gerade gesagt hast, Scorsese hast du erwähnt. Wenn man sich mit dem Regisseur näher auseinandersetzen muss, dann muss man sich unbedingt Mr. Scorsese anschauen. Das ist eine Serie auf Apple TV Plus, die hat 5 Folgen. Rebecca Miller interviewt ihn da und erzählt und er ist ein wahnsinnig guter Erzähler natürlich und es gibt irrsinnig viele Ausschnitte und Rückblenden und ganz vieles von seinen Filmen und wie er was gemacht hat, erklärt er darin und die Serie ist wirklich toll. Ja. Das andere, was ich unbedingt auch noch empfehlen möchte, ist eine Kinoempfehlung, nämlich von deinem Vater Andreas. Der ist derzeit nämlich mit Welcome Home Baby zu besichtigen. Das ist eine unbedingte Empfehlung für Mutige, für ganz Mutige. Es ist ein Horrorfilm.
Ja, da scheinen sich ja die Geister. Das macht es aber auch so spannend. Also es ist, ich habe es oft gehört, ich habe ihn ja gesehen und es ist wirklich wie so ein Fiebertraum. Es ist wirklich wie ein Trip. Also es ist wirklich so Körperkino. Und man muss sich darauf einlassen. Es ist was ganz Eigenes. Aber wenn man sich darauf einlässt und in diesem Saal sitzt, dann glaube ich, schwingt er auch danach sehr nach. Und es ist auch ein Film, wo man, was ich auch gern mag, wenn man rausgeht, wirklich jeder, glaube ich, was anderes mitnimmt und danach diskutiert. Ich finde, das macht ja auch Kinogehen aus, dass man nicht irgendwie nur nachher auf ein Bier geht und sagt, der war eh okay, sondern dass jeder so ein bisschen seine eigene Interpretation hat und der Film lässt ganz viel Interpretationsfläche und hat wahnsinnig viel starke, tolle Frauenfiguren in dem Film auch, was ich super finde. Ja.
Gertie Drassel unter anderem.
Buchstedt, aber auch, der Franz Richter und auch die Erika Mottl und Linde Prelog und Gerhard Liebmann als Mann, der wahnsinnig toll. Das ist wirklich ein toller Cast und kann ich nur empfehlen, wenn ins Kino und auch am besten Dolby Atmos. Das ist der erste Film, der aus Österreich ist, der Dolby Atmos hat. Und das macht bei dem Film echt Sinn, weil der Score und das Sounddesign wahnsinnig toll ist und die Kamera auch. Ja.
Okay, super.
Cool, schauen wir uns an.
Ja, wir schauen uns das an. Dann sage ich vielen Dank, lieber Daniel, fürs Kommen und für deine Expertise.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Ja.
Und das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns gerne auf allen sozialen Plattformen weiter. Und ganz grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Rekern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
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 Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.